Jetzt muss ich die Brille aufsetzen. Wir leben ja, wir haben gerade in dem Lied gesungen, in der Zwischenzeit. Und genau das ist auch die Zeit, in der wir uns ja gerade befinden. Wir haben Ostern kurz hinter uns gelassen. Da haben wir gefeiert die Auferstehung Christi. Wir haben gefeiert, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und kommenden Donnerstag meine ich, ist Himmelfahrt. Und die erinnert uns an die Wiederkunft des Herrn. Jesus ist ja nicht nur in den Himmel gefahren, um alle Zeit dort zu sein und nie mehr zurückzukommen, sondern er ist dorthin gegangen, in den Himmel eingegangen und er wird dort wiederkommen. Und Himmelfahrt ist das Erinnern auch an das, dass der Herr wiederkommen wird. Und davon redet auch der Bibeltext heute. Es ist in Apostelgeschichte, in Kapitel 1, die ersten Verse. Aus diesen habe ich die Predigt entnommen dann. Dort wird berichtet, dass Jesus, nachdem er auch verstanden war, mit seinen Jüngern noch 40 Tage hatte, in denen er sie immer wieder besuchte, unterwegs mit ihnen war und immer wieder auch über das Reich Gottes mit ihnen gesprochen hat. Und der Lukas hat es aufgeschrieben und an den Freund Gottes geschickt, Theophilus. Das heißt ja auch Freund Gottes. Muss ein einflussreicher Mann gewesen sein, dass er so einen großen Brief bekommt. Aber er heißt auch mit Namen Freund Gottes. Und dann fühle ich mich auch wieder angesprochen. Vielleicht du auch, wenn du Freund Gottes bist. Auch dir gilt dieser Brief vom Freund Gottes. Und der Text in dem ersten Kapitel, der lenkt ganz eindeutig auf den Himmel. Und heute möchte ich unseren Blick auch auf den Himmel richten. Warum? Warum sollen wir uns denn mit dem Himmel beschäftigen? Der Hans-Peter Reuer sagte mal, jene Menschen, die sich extrem viel mit dem Himmel beschäftigt haben, waren auf dieser Erde die brauchbarsten Menschen, weil sie sich nicht aus dem Gleichgewicht haben bringen lassen. Von daher ist es schon wichtig, sich mit dem Himmel zu beschäftigen, auf dass wir auch brauchbar sind. Im Vers 6 ist ein Teil aus der Diskussion oder aus dem Gespräch reflektiert, was Jesus mit den Jüngern hatte. Und zwar steht er da, da fragten ihn die Jünger oder die, welche mit ihm zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Die Jünger hatten viele Fragen. Wie ist es jetzt, nachdem du Jesus auferstanden bist? Wie geht's jetzt weiter? Wirst du jetzt kommen und endlich wieder die alten Ordnungen herstellen, die gut sind? Du siehst doch, wir haben hier massive Probleme um uns herum und wir wissen gar nicht ganz genau, wie wir mit diesen Problemen fertig werden sollen. Es erinnert mich stark an heute, was damals war. Gerade wenn man in einer sehr unzuverlässigen Welt lebt und manches schief läuft. Bei dir, bei mir, da läuft manches schief. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wartest, wird kommen. Dann laufen die Dinge halt mal schief. Und in diese Welt, wo Dinge schief laufen, dort rein redet jetzt Jesus mit seinen Jüngern. Und er sagt, die Welt ist ja nicht vollkommen. Da redet die Bibel sehr klar davon. Die Welt ist nicht vollkommen und die Bibel beschreibt die Welt als einen Platz, in dem nichts in Ordnung ist, wo die Ordnung durcheinander gekommen ist. Und er beschreibt die Welt, so wie ich sie auch antreffe und ihr wahrscheinlich auch. Und im Römerbrief in Kapitel 8, da fasst der Paulus das zusammen und sagt sogar, die Schöpfung sehnt sich danach, seufzt danach und schreit nach Erlösung, dass es endlich anders wird, dass endlich das wieder in Ordnung kommt. Denn die Welt, die ist gefallen und so erleben wir sie, denke ich ja, jeden Tag. Und jetzt ist Jesus auferstanden und dann haben die Jünger ja miterlebt. Und jetzt kommt die brennende Frage bei den Jüngern auf, verständlich, wann kommst du und richtest dein Reich wieder auf? Ist es jetzt soweit, dass du kommst und alles, was hier in Unordnung ist, wieder in Ordnung kommt? Dass alles wieder zu seinem Recht verholfen bekommt? Da waren politische Schieflagen damals, da war Willkür, wahrscheinlich auch Unterdrückung von Armen und vermutlich auch eskalierende Gewalt. Das sind alles Stichworte, die wir heute genauso kennen, wenn man Nachrichten schaut oder sich ein bisschen informiert. Alles, was wir heute auch kennen. Und auf die Frage der Jünger, kommst du jetzt und machst du jetzt, richtest du dein Reich wieder auf, gibt Jesus ihnen die Antwort und sagt, Moment mal, liebe Jünger, mein Reich ist ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Mein Reich ist nicht ein Reich, was ein geografisches Reich ausmacht, was irgendwo ein territoriales Reich ist, sondern das Reich hat einen geistlichen Charakter. Das sagt ja auch Jesus schon zu dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist ein Reich im Sinne von Menschen. Und in Lukas 17, Vers 20 lesen wir, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was ist denn jetzt das Reich Gottes? Ist letztlich der Ort, wo Gott lebt, wo Gott zu Hause ist. Und da sagt die Bibel sehr klar, euer Körper ist der Tempel Gottes. Wir lesen es im 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Da wohnt Christus drin, da wohnt Gott drin, im Heiligen Geist. In Vers 7 geht es dann noch weiter und dann sprach er zu ihm, zu den Jüngern, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und das ist ja jetzt ein ganz spannendes Thema. Wann wird es denn soweit sein, dass Jesus dieses Reich wieder errichtet? Wann wird es sein, dass er kommt und seine Herrschaft übernimmt? Sein großes Comeback feiert. Wann wird das Comeback von Jesus sein? Und das fragten die Jünger sich und auch Jesus. Und dann sagt Jesus klar, es ist ein Zeitpunkt fixiert. Aber es ist nicht an euch, dass ihr die Zeitpunkte wisst. Aber der steht felsenfest. Und dann von jenem Tag, sagt Jesus in Markus 13, da weiß noch nicht mal, wissen noch nicht mal die Engel, da weiß auch ich nicht davon, wann das sein wird. Das weiß nur der Vater im Himmel. Und dennoch gibt es auch heute immer wieder Theorien darüber, ja, wann ist es denn soweit? Und wenn man in die Buchszene reinguckt, werden wir viele Dinge finden, die immer wieder berechnen, immer wieder irgendwelche Aussagen bringen, Bemühungen, die einen bestimmten Zeitpunkt sagen wollen, wann der Herr wiederkommt, wann sein zweites Wiederkommen ist. Da wurde geforscht und berechnet, Voraussagen gemacht und bisher ist noch keine von diesen Berechnungen eingetroffen. Warum? Weil der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Das sagt die Bibel. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Unerwartet. Dann, wenn keiner damit rechnet. Und ich habe auch noch von keinem Dieb gehört, der irgendwo angerufen hat und hat gesagt, du, jo, heute Abend komme ich mal bei euch vorbei, ich breche ein und ich raube euch mal aus. Das machen Diebe nicht. Und der Tag des Herrn kommt so wie einer, den man nicht erwartet, dass er kommt. Der wird irgendwann da sein. Aber die Bibel lehrt ganz klar, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er als ein Richter. Da lesen wir davon in Matthäus 24 und 25 und auch in Offenbarung. Und da habe ich manchmal, da bekomme ich so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich mir Gott als Richter vorstelle. Das ist auch unangenehm. Weil ich manchmal ein einseitiges Bild habe von Gericht. Aber die Tatsache, dass Gott die Welt richten wird, soll doch zunächst uns mal ermutigen, soll doch uns auch trösten. Stell dir vor, jetzt wird endlich alles recht. Jetzt kommt alles in die richtige Ordnung. Jetzt kommt alles, wird zurechtgerückt. Im Alten Testament finden wir häufig den Wunsch, wo Menschen sagen, Herr, Gott, wann kommst du endlich und machst alles gerecht? Wann wird es soweit sein? Jesus wird kommen und er wird alles recht machen. Und am letzten Tag wird alle Ungerechtigkeit aufgedeckt werden und gerecht werden. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 9, in Vers 27, es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und so wird auch der Christus zum zweiten Mal ohne Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Also, dass das Gericht stattfindet, das ist klar biblisch. Wie es ausgeht, das weiß niemand von uns. Aber wie es mit dir und mir ausgeht, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn du zu Jesus gehörst, dann weiß ich, wie es ausgeht. Dann kommst du nicht ins Gericht. So klar ist da die Bibel an der Stelle. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern in dem Text heute, spekulier doch nicht darüber über Zeitpunkte. Spekuliert nicht darüber, wann es soweit ist, sondern, und immer wenn so ein Sondern oder ein Aber in so einem Text drinsteht, dann kommt was Neues, da kommt was Bedeutsames, was Zentrales, was die Gedanken und Sinne ganz neu ausrichtet. Und das gibt Jesus hier seinen Jüngern auch mit. Und korrigiert seine Jünger, die ihre Annahme hatten, dass er nur kam, um das territoriale Reich Israel wiederherzustellen. Und er sagt seinen Jüngern auch, dass dass er gehen muss, damit der Heilige Geist kommen kann. Und er bereitet seine Jünger darauf vor, dass er jetzt in den Himmel gehen wird und dass er dort seinen Platz einnehmen wird, dass er dort sich zur Rechten Gottes setzen wird und seine Gegenwart im Himmel eine andere Form annehmen wird. Und er geht, und die Frage ist, warum oder wozu? Und da gibt er auch eine Antwort. Es ist nützlich für euch, dass ich gehe. Es ist nützlich für euch, Himmelfahrt, ja? Es ist nützlich für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Mit anderen Worten sagt Jesus hier in dem Johannes, wo der Vers entnommen ist, Johannes 16, Vers 7, wenn ich in diesem Leib bleibe, dann kann ich immer nur an einer Stelle sein. Aber wenn ich weggehe und der Heilige Geist kommt, dann kann ich überall gegenwärtig sein. Von daher ist es wichtig, dass ich gehe, dass ich zum Vater gehe und euch den Geist schicke, dass ich überall bei euch sein kann, immer und zu jeder Zeit. Und wo der Heilige Geist ist, da ist Jesus. Und wo der Heilige Geist wirkt, wirkt Jesus. Also ist der Heilige Geist Jesus in Aktion. Und er tritt in Aktion als Tröster, als Erinnerer, als Ermahner, Ermutiger, Anwalt, Vermittler, der, indem er zur Hilfe herbeiruft, als Helfer, Beistand, Ratgeber und Stellvertreter und viele andere Aussagen, die wir in der Bibel dazu finden. Aber immer ist er Jesus in Aktion. Nichts Mysteriöses, Geheimnisvolles, sondern das, was wir kennen, Jesus in Aktion. Und was Jesus dann hier in dem Text sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, dann werdet ihr Kraft bekommen. Wessen Kraft? Jesus in Aktion, Heiliger Geist, also Jesu Kraft wird dann kommen. Und dann wird diese Kraft was bewirken. Was bewirkt diese Kraft? Auch davon redet Jesus hier in dem Vers 8. Ihr werdet Kraft haben und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Die Kraft ist, was Jesus hier sagt, die Kraft kriegt ihr, damit ihr das tun könnt. Und ein Zeuge berichtet immer von dem, was er selber gesehen, erlebt und gehört hat. Und das, wo es ist, ob es in Jerusalem ist oder in irgendwo in der Welt, das ist noch offen. Wir haben ja auch hier für uns draußen uns vorgenommen, als Gemeinde jede Straße in der Stadt zu besuchen und dort Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auf ihn anzusprechen. Kleben dort einen Punkt hin, nicht Fleißpunkte, sondern einfach eine Erinnerung, dass wir das tun wollen. Und dann wirkt Gottes Geist und er wirkt auch heute. Jesus in Aktion wirkt auch heute. Wir haben das erlebt, als wir in Afrika waren, mehrmals, und vielleicht erlebt ihr das ja auch hier in Haiger, in eurem Umfeld. Bei uns war es so, dass wir Gottes Wirken erlebt haben, als er in das Leben von zwei Frauen eingegriffen hat, die jahrelang miteinander zerstritten waren. Die haben sich kein gutes Wort mehr über Jahre gegönnt. Und wir haben dann angefangen, dafür zu beten und auch mit den anderen Leitern gemeinsam dafür gebetet. Und Gott schenkte dann den Zeitpunkt, den Kairos. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes machte Jesus, einer Person ganz klar, sie soll sich jetzt demütigen und soll zu der anderen Frau hingehen und sie um Entschuldigung bitten. Sie soll ihren eigenen Stolz ablegen und den ersten Schritt auf die andere zugehen. Und durch seine Kraft, durch Gottes Kraft, kam ein Gespräch zustande, kam Versöhnung zustande und das macht Gottes Kraft, das macht Gottes Geist. Und wir kennen ja auch um uns herum Menschen, die Anfeindungen, die Streit oder Krankheit oder Erfahrungen mit Nöten und sonst was haben. Das kennen wir. Und genau weil wir das kennen, wissen wir auch, dass die Beziehung zu Jesus doch den großen Unterschied macht. Und jetzt kennen wir Leute um uns herum, die Jesus nicht kennen, die nicht wissen, dass er den Unterschied macht und die auch gar nicht wissen, wie sie an ihn rankommen können. Und da gilt der Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, hinzugehen und zu bezeugen, wie Gott heute in deinem Leben wirkt. Und wenn wir die Kraft von Jesu empfangen haben durch seinen Geist, dann können wir das bezeugen, dann können wir Wegweiser sein. Der Wegweiser ist nie das Ziel, sondern er zeigt einfach in eine bestimmte Richtung. Dann können wir das machen, Wegweiser sein. Und wir brauchen da auch keine Furcht vor Menschen haben. Ich habe das oft. Aber ich sage mir dann auch immer wieder, ich brauche keine Furcht vor Menschen zu haben. In Sprüche steht, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Und wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich möchte dem Herrn vertrauen und deshalb hingehen. Nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt, wo auch immer Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen, die ihn noch nicht, die Botschaft von ihm noch nicht verstanden haben. Da soll man hingehen. Wir sollen die Menschen nicht bekehren, sondern wir sollen Zeugen sein. Die Bekehrung macht Gottes Geist. Nicht ich, nicht du. Ich bin nur der Zeuge, ich bin nur der Wegweiser. Aber das andere tut Gottes Geist. Warum soll ich Wegweiser sein? Damit die anderen Menschen, meine Mitmenschen, mit dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Damit sie mit dabei sein können. Vers 9. Und als er dieses gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nico, du hast Physik studiert. Kannst du mir eine Erklärung bringen? Gibt's nicht. Vielleicht beamen wird auch nicht funktionieren. Es ist einfach über Zeit und über die Naturgesetze hinweg setzt Jesus sich dort und er geht in den Himmel hoch und entschwindet dann vor ihren Augen. Und dann hören wir von zwei Menschen, die dann da sind, zwei Männer in weißen Gewändern. Ob das Engel waren oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie haben eine Botschaft für die Jünger und sagen ihnen, ihr Männer von Galiläa, was ihr hier seht, was steht ihr da und seht zum Himmel? Sorry. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel auffahren habt sehen. Also genauso, wie ihr es erlebt habt, wird Jesus auch wiederkommen. Kann ich mir es vorstellen? Ich tue mir schwer damit. Vor 25 Jahren, und immer wenn ich an diese Stelle komme, kommt mir das in Gedanken, vor etwa 25 Jahren schaffte es einer unserer Mitarbeiter, seinen Gleitschirm irgendwie nach Kenia zu schmuggeln. Seine Mutter wollte nicht, dass er das Teil mitnimmt. Kann sein, ich habe die Geschichte schon mal hier erzählt. Und er hat seinen Gleitschirm dann mitgenommen nach Tindere. Das ist ziemlich hügelig, viele schöne Flächen, wo man Anlauf nehmen kann. Heinz, du weißt, wie sowas geht. Und er hat dann die Winde beobachtet und da gibt es starke Winde und ganz starke Winde. Und als es dann eines Tages richtig toll war mit dem Wind, hat er seinen Gleitschirm ausgefaltet und ist dann in die Lüfte hochgegangen. Und weil man dann auch gucken muss, wo man wieder runterkommt, ist er dann irgendwo in einem Dorf, nahe auf dem Dorfplatz ist er dann gelandet. Das ganze Dorf, liebe Geschwister, lief zusammen und dachte, jetzt kommt der Herr aus den Wolken, wie es hier in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Wir lachen darüber. Und ich habe auch gelacht. Es ist einfach köstlich so, weil wir denken, wir wissen es besser. Aber für mich selber stellt sich da die Frage, habe ich diese Erwartungshaltung an das, dass der Herr wiederkommt? Dass es heute sein könnte, dass wenn der Herr heute kommt, dass ich bereit bin. Habe ich diese Erwartungshaltung? Rechne ich mit seiner Erwartung, so wie die Menschen dort in der Nähe von Tindereth? Wir leben in der Zwischenzeit zwischen Auferstehung, Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Und eine Erinnerungshilfe an das, dass wir uns daran erinnern, dass der Herr wiederkommt, ist das Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl, bis der Herr wiederkommt. Und damit halten wir in Erinnerung, dass er wiederkommt, dass uns das bewusst ist. Und wir dürfen wissen, wenn Jesus kommt, dann wird er alles recht machen. Er wird alles zurechtbringen, was im Moment nicht gerade ist, was nicht richtig läuft, wird er alles zurechtbringen. Er wird Frieden bringen, seinen Shalom. Und bis dorthin dürfen wir hinausgehen, in seiner Kraft und Zeugen sein, bezeugen, dass er der Herr ist. Ich komme zum Schluss. Mit der Wiederkunft des Herrn endet auch die Bibel. Die letzten zwei Verse sprechen von der Wiederkunft des Herrn. Der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.